Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit Margarete Wohlan am Mikrofon. Hallo. Wir nehmen den heutigen Internationalen Frauentag zum Anlass, nach Georgien zu schauen. Warum? Ein Grund ist, hier feiert man im März die Frauen zweimal. Am 3. März die Mutter und am 8. März die Frau. Gut?
If you wanna be this good woman, you have to get married.
Wenn man eine gute Frau sein möchte, dann muss man heiraten. Ich persönlich gehöre zu der glücklichen Minderheit, die von ihren Familien unterstützt werden. Sie würden mich nie unter Druck setzen, zu heiraten und sie zu verlassen. Der Druck kommt aus der Gesellschaft. Wenn man ohne zu heiraten eine Altersgrenze überschritten hat, gilt man als unverheiratbar. Man kann das georgische Wort noch nicht einmal ins Englische übersetzen.
Sagt Salome Hagelishvili, 26, aus Georgien und Single. Die Situation der Frauen in Georgien zeigt wie unter einem Brennglas das Dilemma vieler Frauen heute weltweit. Sie sind stark, sie kochen, waschen, kümmern sich um die Kinder, gleichzeitig arbeiten sie und sie studieren. Doch ihre Gesellschaft ist zutiefst patriarchalisch. Thomas Franke über Frauen in Georgien zwischen Scham und Widerstand.
Eine der Haupteinkaufsstraßen im Zentrum von Tiflis. Die Fassaden sind bunt, die Cafés teuer, die Kleider in den Boutiquen auch. Die meisten Tiflisser wohnen in den graubraunen Hochhäusern der Sowjetunion. Die haben ihre Haltbarkeit überschritten, die rostbraunen Stahlträger brechen durch den Beton. Die Wohnungen sind klein. Mehrere Generationen teilen sich zwei oder drei Zimmer. Gewalt entsteht in diesen beengten Verhältnissen oft fast von selbst. In einem Hinterhof im Zentrum der Altstadt. Zwei junge Frauen in Jogginghosen sitzen auf einer Bank und rauchen. Eine alte Frau mit schwarzem Kopftuch steht auf einer Treppe und schaut ihnen zu. Steine markieren einen Weg durch den Staub. Wäsche hängt auf Veranden.
No, gar mal so was. Thanks for your time.
Thanks for your interest.
Hier ist das Zentrum gegen häusliche Gewalt und hier arbeitet Salome Hagelishvili.
Wir leben natürlich in einem patriarchalischen System, in dem der Mann über der Frau steht. Männer können sich mehr erlauben und werden von der Gesellschaft dafür nicht bestraft. Die Gesellschaft ermutigt die Männer sogar, so zu sein, wie sie sind. Es gibt weder eine moralische noch psychologische und manchmal nicht einmal eine rechtliche Verurteilung ihrer Taten. Sie fühlen sich frei, zu tun, was sie tun.
Auf einem Plakat an der Wand ist das Gesicht einer Frau mit geschwollenem Auge und blutender Nase zu sehen. Salome legt beim Sprechen die Hände ineinander.
Dazu kommen unsere Traditionen, die teilweise Jahrhunderte alt sind. Und manchmal denken wir auch einfach nicht genug über uns selbst nach. Wir halten die Dinge für selbstverständlich und kritisieren sie nicht. Hier sehe ich auch eine große Aufgabe vor uns liegen.
Salome Hagelishvili ist 26 Jahre alt und hat in Tiflis Gender Studies studiert. Das ist an sich schon Avantgarde. Eine zierliche Frau betritt das Büro, setzt sich. Nino, eine ihrer Schützlinge. Sie ist 20 Jahre alt, lächelt schüchtern und senkt den Blick. Die Begrüßung verunglückt. Sie ist es nicht gewohnt, dass Männer ihr die Hand schütteln. Sie kommt aus Sugdidi, einer Stadt mit knapp 50.000 Einwohnern im Nordwesten. Nino hat ihren Mann verlassen.
Ich habe bei meinem Bruder gelebt. Als ich 16 war, beschloss er, dass es Zeit für mich sei, zu heiraten. Mein späterer Mann war ein Freund meines Bruders. Er hatte mir schon lange nachgestellt. Auf dem Weg zur Schule musste ich durch einen Wald gehen und hatte Angst, er könnte mir dort auflauern. Zu Hause hat mich mein Bruder ständig beleidigt. Er wurde zwar nie gewalttätig, hat mich aber ständig unter psychischen Druck gesetzt. Ich dachte, in einer Ehe würde es für mich ruhiger und sicherer. Mein Bruder drängte mich, seinen Freund zu heiraten. Er traf die Entscheidung.
Wie viele Opfer häuslicher Gewalt es in Georgien gibt, ist schwer zu sagen. Schwerer noch als in westlichen Ländern. Denn viele Georgier sind an Gewalt im Alltag seit ihrer Kindheit gewöhnt. Dazu kommt, dass man über so etwas nicht spricht.
2013 habe ich geheiratet. Im November habe ich mein erstes Kind bekommen. Mein Ehemann war 14 oder 15 Jahre älter als ich. Von Anfang an gab es Konflikte. Eigentlich ist Konflikt das falsche Wort. Im Grunde ging es dabei um körperliche Gewalt. Ich denke, die Hauptursache war, dass er viel getrunken hat. Zusätzlich hat er Marihuana geraucht. Er hat sich immer auf die Seite seiner Mutter gestellt. Seine Mutter hat mich als Schwiegertochter immer abgelehnt. Egal, was ich gemacht habe, sie fand es schlecht. Selbst wenn er mich beleidigt hat und gewalttätig geworden ist, für diese Frau war ich schuldig. Es war absolut unerträglich.
Wie wahrscheinlich die meisten Frauen in Georgien hat Nino sich geschämt und schwieg.
Wegen all dieser Probleme verlor ich nach der Geburt meines Kindes enorm an Gewicht. Ich wog nur noch 40 Kilo. Es war eine sehr schwere Zeit. Irgendwann habe ich mich der Tante meines Mannes anvertraut. Daraufhin nahm sie mich für 3 Monate bei sich auf, hat sich um mich und mein Kind gekümmert, auch finanziell. Als mein Bruder von der Gewalt erfuhr, sagte er nur: Du hast jetzt eine eigene Familie, da kann ich nichts machen. Das tat sehr weh, dass ich von seiner Seite überhaupt keine Unterstützung, keinen Zuspruch bekam, nichts. Ich war ganz auf mich allein gestellt. Mir blieb dann nur noch das Frauenhaus.
Immerhin gibt es in Georgien neuerdings solche Schutzräume für Gewaltopfer. Dort bekam Nino ihr 2. Kind.
Anfangs gab es massive Drohungen von Seiten meines Ehemannes. Er sagte, er wolle mich töten und sollte ich mit jemand anderem zusammen sein, würde er den auch umbringen.
Nino schaut ihren Gesprächspartnern selten in die Augen. Im Frauenhaus ging die Gewalt weiter, erzählt sie, als wäre es das Natürlichste der Welt, diesmal unter den Bewohnerinnen.
Alle diese Frauen haben ihre eigenen Probleme, die sie nicht lösen können. Deshalb tragen sie diese Aggression in sich. Und die richtet sich dann eben manchmal gegen die Menschen in ihrer Umgebung. Sie müssen es einfach rauslassen. Für mich ist das überhaupt nicht überraschend. Es ist einfach die bedauerliche Realität. Ich versuche, mich daraus zu halten. Es ist manchmal ziemlich schwer, wenn Leute dich beleidigen, nicht zu reagieren. Aber ich versuche, so gut ich kann, diesen Konflikten um mich herum aus dem Weg zu gehen.
Ninos Eltern sind tot. Ihre Geschwister reden nicht mehr mit ihr, weil sie ihren Mann verlassen hat. Nino muss los, ihr Kind aus dem Kindergarten holen. Zum Abschied blickt sie ein wenig stolz in die Runde. Sie war nervös vor dem Gespräch. Ihre Betreuerin Salome lächelt, freut sich, dass Nino den Mut gefunden hat, zu reden. Denn die Aktivistinnen im Zentrum gegen häusliche Gewalt möchten nicht nur Opfern helfen. Ihr Ziel ist, dass die Gesellschaft umdenkt. Dazu muss das Thema in die Öffentlichkeit. Davon ist auch Nato Shavlakadze, die Leiterin des Antigewaltzentrums, überzeugt. Die Opfer müssten die Scham überwinden, sagt sie. Anderen zeigen, dass Gewalt nicht normal ist. Dass das geht, sei ihr während einer Konferenz in den USA klar geworden, berichtet Shavlakadze.
In USA I saw women who give interview and also they were in a conference.
In den USA habe ich Frauen gesehen, die Interviews gegeben haben und bei einer Konferenz aufgetreten sind. Bei uns gibt es keine Opfer, die so etwas tun. In den USA fühlen sie sich stärker und geschützter.
Eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung kam vor kurzem zu dem Schluss, dass das Tabu in Georgien über häusliche Gewalt und das Verhältnis der Geschlechter zu diskutieren verschwinde. Auch gäbe es ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass Gewalt mehr ist als körperliche Übergriffe. Nato Shavlakadze seufzt.
Wir müssen Türen aufstoßen, nicht nur eine. Die Frauenbewegung wird zurzeit stärker. Als unser Zentrum 1991 eröffnet wurde, da hatten wir kein Licht, keinen Strom. Und dann, Schritt für Schritt, hat unser Land sich entwickelt. Hoffentlich sind wir sehr bald Mitglied der Europäischen Union.
Now is many, half and maybe more of young families.
Mittlerweile leben viele Familien gleichberechtigt. Es gibt Männer in Georgien, die bereit sind, den Frauen zu helfen, und niemand macht sich deshalb über sie lustig. Und wenn wir zwei Generationen weiterdenken, dann wird das eine sehr schöne Gesellschaft in Georgien sein. Hoffe ich zumindest.
In Georgia also. I hope. Or maybe after one generation.
So lange möchte Mari nicht warten. Sie hat in Tiflis Kunst studiert, macht Grafiken in dunklen Farben und mit zerstörten Figuren. Mit ihrer akademischen Ausbildung ist sie erstmal keine Ausnahme. Nur wird von ihr trotzdem erwartet, sich anschließend den Konventionen zu unterwerfen. Oft hat sie darüber nachgedacht, Georgien zu verlassen, aus den Zwängen der patriarchalischen Gesellschaft auszubrechen.
They don't think of their own.
Die Leute hier denken nicht eigenständig. Sie sind wie Schafe. Ich bin Georgierin und ich schäme mich deshalb. Ich wollte immer jemand anders sein. Dabei würde ich gern künstlerisch etwas für mein Land machen, denn ich bin Georgierin und Patriotin. Es ist zu einfach, aufzugeben und ins Ausland zu gehen.
Aber das machen viele. Dem Land kommt ein Teil seiner jungen Leute abhanden. Mit 20 sind Georgier mit dem Studium fertig. Dann beginnt bei vielen der gesellschaftliche Druck zu heiraten und Kinder zu bekommen.
Ich glaube, wir sind zu jung, wenn wir studieren. Wir wissen noch gar nicht, was wir in unserem Leben wollen. Mit 17 machst du noch das, was Mutter und Vater dir raten.
Und die Eltern hängen eben oft noch in den traditionellen Rollenmustern fest. Solche Erfahrungen hat auch Salome vom Zentrum gegen häusliche Gewalt gemacht.
Wenn ich zum Beispiel mit meinen Eltern rede und ihnen sage, dass wir nicht mehr in dieser Zeit leben, dass wir uns weiterentwickeln müssen, dann fällt es mir manchmal schwer, mich ihnen verständlich zu machen. Ja, es ist ziemlich komplex.
Viele georgische Männer finden die Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene in Ordnung, wollen für sich aber trotzdem eine Frau, die ganz für sie da ist. Zu Hause sitzt, sie umsorgt, Essen zubereitet, wenn sie kurzfristig Freunde mitbringen, erzählt die Beraterin Salome. Sie selbst lebt als Single.
Wenn man eine gute Frau sein möchte, dann muss man heiraten. Ich persönlich gehöre zu der glücklichen Minderheit, die von ihren Familien unterstützt werden. Sie würden mich nie unter Druck setzen, zu heiraten und sie zu verlassen. Der Druck kommt aus der Gesellschaft. Ich bin jetzt 26 und da ist es in Georgien nach landläufiger Meinung höchste Zeit zu heiraten. Die Leute fangen an, sich für mein Privatleben zu interessieren, obwohl ich gar keine Lust habe, ihnen etwas darüber mitzuteilen. Schließlich ist es ja etwas Persönliches. Viele Menschen in meiner Umgebung, vor allem junge Frauen, spüren diesen Druck. Wenn man ohne zu heiraten eine Altersgrenze überschritten hat, gilt man als unverheiratbar. Man kann das georgische Wort noch nicht einmal ins Englische übersetzen.
Ein weiterer Faktor, der die Emanzipierung der Frauen in Georgien bremst, ist die georgisch-orthodoxe Kirche. Tiefpunkt war eine Hatz auf Homosexuelle im Zentrum von Tiflis 2013, angeführt von Priestern. Die orthodoxe Kirche mit ihrem antiquierten Weltbild gibt in der andauernden Krise vielen Menschen Halt und Orientierung. Sie verinnerlichen, was der Patriarch sagt. Zitat:
Heutzutage heißt es, dass die Ehefrau und der Ehemann gleich sind. Die Heilige Schrift aber sagt, dass der Mann das Oberhaupt des Hauses ist. Die Familie ist ein Körper und der Körper kann nicht zwei Köpfe haben.
Der Patriarch gibt ganz klar vor, wie er sich die Ehe vorstellt.
Wenn ein Mann von der Arbeit nach Hause kommt, muss ihn die Frau umsorgen, ihm die Füße waschen, Essen bereiten und Geborgenheit geben.
Nato Shavlakadze ist trotzdem gut auf die georgisch-orthodoxe Kirche zu sprechen. Sie unterstütze die Frauenhäuser, erzählt sie. An der Wand hinter ihr hängt ein großer Jahreskalender, daneben ein Plakat von USAID und eine große EU-Fahne, die Unterstützer des Antigewaltzentrums. In einem Rahmen eine Urkunde aus Polen.
Als wir anfingen, hatten wir überhaupt kein Geld und haben als erstes die Kirche um Hilfe gebeten. Und die Kirche hat uns wirklich geholfen. Sie gaben uns Essen, Kleidung, Möbel. Seitdem schicken sie auch Opfer häuslicher Gewalt zu uns. Ja, wirklich. Sie sind bei diesem Thema sehr offen. Ich erinnere mich, als der Bischof uns eine Frau geschickt hat und meinte, ich kann nichts machen. Bitte ändern Sie Ihre Einstellung. Sie möchte bei ihrem Ehemann bleiben, der sie ständig schlägt. Es war seine Idee, dieses Paar zu trennen. Er hat sie aufgefordert, sich scheiden zu lassen. Und sie wollte das nicht. Nun sind sie geschieden und sie lebt allein mit ihren Kindern.
Salome, die jüngste Mitarbeiterin im Antigewaltzentrum, hofft, dass sich langfristig etwas ändert. Sie erzählt von einem Mann, mit dem sie am Institut für Gender Studies gemeinsam studiert hat.
Und ich habe gehört, dass es vor ihm schon mehrere andere junge Männer gegeben hat. Es gibt hier eine ganze Menge großartiger Typen in meiner Umgebung, meine ganzen Freunde zum Beispiel. Aber alles ist relativ. Wenn ich mir die Mehrheit anschaue, dann haben wir noch viel vor uns.
Sagt Salome Hagelischwili und hofft dennoch. Zu Recht, immerhin scheint die georgisch-orthodoxe Kirche nicht komplett gegen weibliche Selbstbestimmung zu sein. Das war ein Beitrag von Thomas Franke. Pakistan, ein anderes Land, ein anderer Kontinent, eine andere Kultur. Und doch, auch hier ist der Lebenszweck der Frau die Familie. Aber, und das ist härter als in Georgien, jede Abweichung wird bestraft. Die Orientierung dafür gibt das islamische Strafrecht, die Scharia. Mein Kollege Michael Groth war kürzlich in Pakistan, genauer in Lahore, der zweitgrößten Stadt Pakistans, und hat dort unter anderem eine Frauenuniversität besucht. Hallo, Herr Groth.
Ja, hallo.
Herr Groth, wie kann ich mir diese Reise vorstellen?
Das war eine Einladungsreise zu einer Medienkonferenz. Wir waren eine Gruppe deutscher Journalisten. Leider haben wir mehr nicht gesehen, als dass wir gesehen haben. Wir waren, und darüber werden wir gleich noch sprechen, unter anderem an einer Frauenuniversität. Das war sehr interessant. Ansonsten waren die Sicherheitsmaßnahmen doch so, dass man kaum ungeschützt irgendwo hin konnte. Man war immer von Polizeifahrzeugen begleitet. Wir wohnten in einem Hotel, das einem Hochsicherheitstrakt glich, mit ganz vielen Bewaffneten, mit Sicherheitsanlagen. Ich persönlich hatte bei den paar Malen, in denen ich auf eigene Faust mit pakistanischer Begleitung die Stadt erkundete, allerdings nicht den Eindruck, dass es sehr unsicher war. Ich habe mich nicht unsicher gefühlt, auch ohne Polizeischutz. Aber so waren die Regeln und da haben wir relativ wenig gesehen.
Eine Frauenuniversität, ist das in einem Land wie Pakistan nun fortschrittlich oder ist das eher Mittelalter?
Das ist auf jeden Fall Fortschritt. Wenn es die nicht gäbe, würden die Frauen schlichtweg zu Hause bleiben und auf diese Möglichkeit, eine Ausbildung und an einen Beruf zu kommen, verzichten müssen. Also ich glaube, dass es in Pakistan Frauenuniversitäten gibt, muss man auf jeden Fall als Fortschritt bezeichnen.
Wir haben ja ein paar O-Töne von diesen Frauen in der Universität. Die hören wir uns jetzt mal an.
Es gibt kulturelle Grenzen, die weibliche Journalisten nicht überschreiten dürfen. Ich bin oft an solche Grenzen gestoßen. Ich wurde oft eingesetzt. Die Praktikanten nahmen den festangestellten Journalisten viele Aufgaben ab. Das war sehr vielseitig und ich habe eine Menge gelernt. Für mich war das Praktikum eine große Herausforderung. Meine Chefs haben mich ins kalte Wasser geworfen. Ich hatte keine Zeit, über irgendwelche Hindernisse nachzudenken, die mich als Frau betreffen könnten. Aber wer von Anfang an vorsichtig an die Arbeit herangeht, der wird auch seine Grenzen finden. Die Redaktion machte mir Mut und gab gute Ratschläge. Ich glaube, die pakistanischen Medien sind auf einem guten Weg.
Das waren Journalismusstudentinnen, mit denen wir dort gesprochen haben. Und ich habe die jungen Frauen nach ihren Praktika und ihren Erfahrungen in den Medien gefragt. Wir haben es gehört, die haben sich einigermaßen positiv über ihre Erfahrungen geäußert. Man muss natürlich auch die Situation verstehen, in der die jungen Frauen dort waren. Die waren zusammen mit ihren Professorinnen, die waren in einer großen Gruppe. Da ist man natürlich auch etwas vorsichtiger und äußert vielleicht nicht so direkt die Kritik, die man möglicherweise dort an diesem oder jenem Ort und an dieser oder jener Ausbildung zu äußern hätte.
Sie hatten ja auch die Professorin im Interview. Was sagte sie denn?
Die Professorin hat natürlich für ihr Institut, für die Universität geworben. Aber vielleicht hören wir uns einfach mal einen O-Ton an, der, wie ich finde, doch ziemlich bezeichnend ist.
And those students, where they are doing internship, most of the time they absorb there.
Die meisten unserer Studentinnen finden einen Job. Rund 20% der jungen Frauen bleiben dagegen nach dem Abschluss zu Hause. Ihre Familie erwartet das und sie fügen sich.
Das könnte ja schlimmer sein. Das heißt doch auch, 80% gehen zur Arbeit, oder ist das nicht so?
Also ich glaube, auch die Zahl ist eher ein bisschen positiv gefärbt. Ich kann mir nicht vorstellen, gerade im ländlichen Bereich, dass 80% der Frauen in Pakistan zur Arbeit gehen. Das sind jedenfalls nicht die Erfahrungen, die wir dort gemacht haben und die Beobachtungen, die wir machen konnten. Ich denke, das Gefälle zwischen Stadt und Land ist doch groß. Und ich vermute, dass sich Hamedur Rahman, das ist die Professorin, die wir gehört haben, doch eher auf die Stadtbevölkerung dabei bezieht.
Was wissen Sie über die Landbevölkerung, die Frauen auf dem Lande, Herr Groth?
Da liegt natürlich noch viel im Argen. Die Scharia haben Sie schon angesprochen. Es gibt auch Ehrenmorde, es gibt häusliche Gewalt. Also die traditionelle Gesellschaft ist in Pakistan sehr stark ausgeprägt. Und das hat natürlich etwas mit dem Bildungsstand der Menschen zu tun. Und natürlich ist der Bildungsstand in den großen Städten höher. Auch die berufliche Organisation. Also auf dem Land, wenn Sie herumfahren, ein bisschen Gelegenheit hatten wir. Sie sehen auch mehr verschleierte Frauen in den Städten, ist es durchaus auch so, dass Frauen nur ganz locker einen Schal tragen und dort auf die Verschleierung keinen Wert legen. Also wie gesagt, der Unterschied ist da doch ziemlich deutlich zu spüren.
Gibt es eine Unterstützung für diese Frauen? Also gibt es Frauen, die diesen Frauen helfen? Organisationen, NGOs?
Gibt es, und mit einer, vielleicht der bekanntesten dieser Frauen, habe ich anschließend telefoniert. Das ist Hina Gilani. Sie ist Anwältin. Sie hat 1980 eine Kanzlei gegründet, die sich mehr oder weniger ausschließlich um die Rechte der Frauen in Pakistan kümmert. Sie hat dann eine Karriere bei den Vereinten Nationen gemacht. Sie war dort die Menschenrechtsbeauftragte. Sie war in verschiedenen Untersuchungskommissionen, beispielsweise für Darfur oder Gaza. Ich habe Frau Hilani erreicht telefonisch auf einer Konferenz in Buenos Aires und habe sie nach der Lage der Frauen in Pakistan gefragt. Und vielleicht hören wir einfach mal, was sie zu sagen hatte.
Ich wünsche mir vor allem, dass die pakistanischen Frauen sicher vor Gewalt wären. Dafür müsste zunächst die Regierung sorgen. Wer Frauen Gewalt zufügt, sollte nicht straffrei bleiben. Leider ist das noch oft der Fall. Ich sehe nicht den politischen Willen, das Gedankengut zu bekämpfen, das sich hinter solchen Attacken verbirgt. Die Männer rechtfertigen ihr Verhalten mit dem Hinweis auf kulturelle Traditionen. Damit verweigern sie jede Verantwortung. Bei der Regierung, nicht nur der gegenwärtigen, sondern auch in der Vergangenheit, kommen sie damit durch. Das hat viel mit dem Einfluss der religiösen Fundamentalisten zu tun. Die Religion wird als Argument genutzt, wenn es darum geht, die Rechte der Frauen per Gesetz zu beschränken.
Soweit die Anwältin Gilani, Religion also als Argument gegen die Frauen. Das Stichwort fiel auch, Sicherheitslage. Damit wird ja weltweit immer öfter argumentiert, die Freiheit einzuschränken. Wie stark ist die Bedrohung in Pakistan? Und hilft diese, also diese einzuschränken und zu beschränken, wenn die Frauen zu Hause bleiben?
Die Bedrohung ist auf jeden Fall sehr akut. Das hat man auch an der Universität festgestellt. Vielleicht ganz kurz dazu nochmal Professor Rahman. Das ist nämlich wirklich ein Licht auf die Lage, die Frauen, wenn sie sich öffentlich und gar kritisch äußern, dort bestehen müssen.
We have a very big plan for the security and we are providing them the security. Of course, sometimes if
also es gibt immer wieder Vorfälle, sagt Frau Rahman, und sie haben einen eigenen Sicherheitsdienst an der Uni. Und sie sagt auch, wenn beispielsweise in der Stadt, wenn in Lahore Demonstrationen sind, Demonstrationen von Fundamentalisten, von religiösen Gruppen, dann sollten sich die Frauen lieber fernhalten. Da droht Gefahr. An der Uni selbst sagt sie, ist Gott sei Dank noch nichts passiert, aber es kann jederzeit was passieren. Also ungefährlich ist es nicht.
Mhm. Eine letzte Frau, die Sie auch gesprochen haben, die ich sehr interessant finde, ist eine Journalistin, die ist aufgewachsen in Pakistan, hat im Ausland studiert, England und USA, und sie arbeitet in Pakistan jetzt nach ihrem Studium wieder als Journalistin, kann also vergleichen. Was sagt die denn?
Das ist Hani Yusuf und sie ist zurückhaltender als Hina Gilani, aber im Prinzip bestätigt sie auch die schwierige Situation der Frauen, und auch von Hani Yusuf habe ich einen O-Ton per Telefon.
So institutionally, I think we are not doing well because.
Was die Institutionen betrifft, liegt vieles im Argen. Die rechtliche Gleichstellung der Frau existiert auf dem Papier, aber die Praxis hinkt hinterher. Aber in einem Land wie Pakistan, wo die Durchsetzung von Recht und Gesetz den Staat noch immer vor große Probleme stellt, haben auch die Männer Schwierigkeiten, ihre Rechte einzuklagen.
Tja, Herr Groth, Sie haben sehr unterschiedliche Frauen zu Wort kommen lassen, die keine wirklich homogene Meinung über ihr Land haben. Michael Groth war das, mein Kollege, der kürzlich in Pakistan war. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Damit endet die Weltzeit heute. Und wenn Sie noch nicht dabei sind, gern den Podcast der Weltzeit abonnieren. Da gibt es nächste Woche mehr über das Buchmessengastland Rumänien und die Präsidentschaftswahlen in Russland. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.